Man hat das Thema Behinderung aus meiner Perspektive heute einmal ganz, ganz neu erleben können, dass man als Frau mit Behinderung stark durchs Leben gehen kann. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich mir heute wieder mitnehme.
Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Josef Heinz. Diesmal berichten wir von einer außergewöhnlichen Fotoausstellung. Im Foyer der Therme Wien werden künstlerische Porträts von Frauen gezeigt, die mit einer Muskelerkrankung leben. Die Fotoshow läuft noch bis zum 27. September 2013. Der Eintritt ist kostenlos. Rotkäppchen auf vier Rädern, eine Domina im Rollstuhl oder eine Ballerina unter Wasser. Es sind ungewöhnliche Inszenierungen, die die Fantasie anregen. Ziel ist eine andere Auseinandersetzung mit dem Thema Behinderung. Denn Stärke braucht keine Muskeln, so das Motto der Initiative. Der Verein High Rollers, der die Leistungsfähigkeit von Rollstuhlfahrern aufzeigt, hat die Fotoausstellung von Hamburg nach Wien geholt. Freak Radio war für sie bei der Eröffnungsvernissage und hat mit der Initiatorin sowie Models und Besucherinnen gesprochen. Den Anfang macht die Ideengeberin Anastasia Umrig. Die 26-Jährige spricht über die Konzeption des ehrenamtlichen Projektes. Am Beginn des Gesprächs steht die Frage, nach welchen Kriterien Szenen ausgewählt wurden.
Die ersten Motive, ich würde sagen die ersten 15, 20 vielleicht, die Ideen dazu hatte tatsächlich ich und habe dann einfach den Künstlern das weitergegeben, was mir wichtig wäre zu sagen. Und sie haben meine Idee umgesetzt. Also ich habe mich nie festgelegt auf Farben, auf genaue Details, ja, aber ich habe die Aussage weitergegeben und sie haben das mit ihrer eigenen Kreativität umgesetzt. Bei den letzten Motiven, muss ich zugeben, war ich gar nicht mehr so als kreativer Kopf dabei, weil zum einen hatte ich anderweitig zu tun, es wurde immer ernster mit anderer Stadt und die Vermarktung, ich musste mich eher darum kümmern. Und die Fotografen waren auch, glaube ich, sehr froh, ihre eigene Kreativität ausleben zu können.
Apropos Fotografen, wo findet man diese? Wie geht man vor, wenn man zwar im Kopf hat, was man am Ende in Händen halten möchte, aber noch nicht weiß, wie man dorthin kommt?
Ja, ich habe eine Anzeige im Internet geschaltet und habe kurz meine Idee, die ja gar nicht fest formuliert war, geschildert und habe einfach gesagt, wer möchte mitmachen. Ich habe gesagt, ich kann nichts bezahlen. Ja, aber ich habe eine Idee und wer möchte mitmachen? Und da haben sich tatsächlich sehr viele Leute gemeldet, weil viele Leute die Sehnsucht oder das Bedürfnis haben, etwas Sinnvolles, sage ich mal, zu tun.
Die Models sind ja in sehr verschiedenen Situationen abgebildet. Welche Situationen haben Sie da ausgesucht?
Eins meiner Motive, sage ich mal, oder meiner Ideen war, dass sie fesselt an den Rollstuhl. Und zwar habe ich mir dabei gedacht, wie oft sagen die Medien, sie ist an den Rollstuhl gefesselt. Und das hat mich immer total genervt. Und ich habe gedacht, wie würde es aussehen, wenn man wirklich jemanden fesselt? Und dann hatte ich die Idee, das wirklich darzustellen. Und dann haben wir die Rollstuhlfahrerin mit Seilen und mit Ketten befestigt. Und ich habe dazu einen Text geschrieben, dass das tatsächlich gefesselt ist.
Haben Sie ein Lieblingsbild in der heutigen Ausstellung hier?
Ich mag sehr gerne die Unterwasserbilder. Immer wenn ich darauf gucke, es beruhigt mich zum einen. Und gleichzeitig spüre ich aber auch die Leichtigkeit des Körpers und ja, im Wasser. Weil unter Wasser können sich auch Leute bewegen, die sich sonst vielleicht auf dem Lande weniger bewegen können.
Nun muss ich noch ganz kurz bitten, die Bilder zu beschreiben, damit sich unsere Hörer auch etwas darunter vorstellen können.
Die Unterwasserbilder zeigen ein Model mit Muskelschwund, wie sie unter Wasser schwimmt. Sie hat ein Tutu an und ist eigentlich eine Ballerina, die unter Wasser ist. Und bei dem Betrachten des Bildes hat man das Gefühl, sie tanzt unter Wasser. Und ja, man bekommt so eine Mischung aus Urlaubsgefühl und irgendwie ein beruhigendes Gefühl dabei.
Nun war ja die Vernissage schon in Hamburg. Sie haben gesagt, 800 Menschen haben das ungefähr gesehen. Wie waren denn eigentlich die Reaktionen darauf?
Ich habe am nächsten Tag über 100 E-Mails bekommen. Die Menschen waren so begeistert. Es
geht Ihnen ja auch darum, dass das Thema Behinderung irgendwann langweilig wird, weil es einfach normal ist. Welches Bild herrscht denn jetzt noch von Behinderung vor und wie sollte sich das ändern?
Ein Beispiel aus meinem Leben macht es sehr deutlich. Ich treffe nie oder sehr, sehr, sehr selten einen Rollstuhlfahrer oder einen anderen behinderten Menschen abends, wenn ich ausgehe. Und ich frage mich, wo sind diese Menschen? Und wenn ich in einer Bar sitze und jemand sagt zu meiner Freundin, schön, dass ihr sie mitgenommen habt, ja, das zeigt es eigentlich sehr deutlich, wie das Bild noch in der Gesellschaft verankert ist. Nämlich, dass es kein Standard ist, dass man aktiv ist, dass man abends ausgeht, offen ist, mit Leuten quatschen möchte und ja, feiern möchte und das Leben tatsächlich genießt. Es ist keine Show, es ist nichts Eingebildetes, sondern ein Zustand der Wirklichkeit. Und das können sich Nichtbehinderte, teilweise auch behinderte Menschen, nicht vorstellen, dass es so ist.
Ist man mit einer körperlich sichtbaren Behinderung wie der unseren Ihrer Meinung nach ständig am Präsentierteller?
Ja, ich denke schon. Allerdings denke ich auch, dass es Glück im Unglück ist, weil Menschen, bei denen man die Behinderung nicht sieht, stoßen oft auf Unverständnis, wenn sie eine Einschränkung haben durch eine psychische Erkrankung oder. Ich glaube, dass da es tatsächlich noch schwieriger ist, über Inklusion zu sprechen.
Apropos Inklusion, was ich aus Ihrem Vortrag so noch im Ohr habe, ist, dass Ihnen das Wort Inklusion furchtbar auf den Wecker geht, wenn man das so sagen kann. Welchen Begriff würden Sie sich denn wünschen?
Ich wünsche mir, dass jeglicher Begriff für diese wünschenswerte Situation wegfällt. Inklusion steht ja für etwas. Eine Inklusion ist ja ein Ziel von der Gesellschaft, von uns Menschen. Und ich wünsche mir, dass es einfach nur funktioniert und gar nicht mehr einen Namen. Das Kind muss keinen Namen haben. Es muss so etwas sein wie Sauerstoff. Klar, Sauerstoff hat auch einen Namen, aber es wird nicht so oft erwähnt. Es ist einfach da. Es geht nicht ohne, es wird nicht hinterfragt, ob und wie, sondern es ist einfach da. Oder die Bundestagswahlen, ja, die sind einfach da und werden auch nicht ständig, 4 Jahre lang, jeden Tag in Frage gestellt. Es ist festgelegt worden, alle 4 Jahre findet es statt, Punkt.
Für das Fotoshooting schlüpfte die Rollstuhlfahrerin Patricia Kubanek unter anderem in die Rolle einer Prostituierten. Provokation ist für die 32-Jährige durchaus reizvoll, um Behinderung öffentlich zu thematisieren. Sexualität und Behinderung sei nach wie vor ein Tabu, meint die in Düsseldorf arbeitende Sexualtherapeutin. Darunter leide auch das Selbstbild von Frauen mit Behinderung. Die Prägung durch das Elternhaus spiele dabei eine zentrale Rolle.
Ich sage immer ein bisschen salopp, der Ursprung allen Übels, wie man mit der Behinderung umgeht oder nicht umgeht, liegt immer im Elternhaus und in der Ursprungsfamilie. Das heißt, wenn die Eltern das Mädchen auch pushen oder dem Mädchen auch eben erlauben, sich zu schminken, sich schick anzuziehen, also gerade auch in der Pubertät, wenn sie das Ganze auch so ein bisschen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, normal ausleben darf, dann kann auch das Selbstbild dieser Frau so ein bisschen in die Normalität gerückt werden und eben eine Frau sich eben erst als Frau und dann als Rollstuhlfahrerin verstehen. Leider ist es aber sehr schwierig, weil viele Eltern eben mit der Behinderung der Kinder nicht zurechtkommen. Vielleicht auch einfach durch Ärzte begründet, dass es eben nicht wichtig ist, dass das Kind seine Persönlichkeit und sein Geschlecht entwickelt, sondern vielmehr eben diese Behinderung wegmachen. Also die Ärzte sagen immer, naja, sie müssen dieses, jenes und die Therapie machen und das müssen sie machen und nach Möglichkeit auch noch die Operation. Und der Mensch mit Behinderung ist nur noch so als Handlungsobjekt für Mediziner, aber nicht mehr in dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und da in diesem Stuhl lassen sich Eltern gerne mitziehen, weil da oftmals auch sowas verkauft wird wie, wenn du das jetzt nicht für dein Kind machst, dann bist du ein schlechtes Elternteil, dann bist du Rabeneltern. Und das wollen die meisten natürlich nicht sein. Da arbeite ich eben auch mit, zusätzlich dann schon mal von der Pike an eben mit Eltern.
An der Beantwortung dieser Frage lässt sich erkennen, dass Sie diesem Thema recht viel Raum gewidmet haben in Ihrer beruflichen Arbeit. Ist es heutzutage immer noch so, dass Mütter mit Behinderung ihren Töchtern erklären, wie sie zu tun, zu sein und zu agieren haben?
Ja, also schon. Wie gesagt, es kommt auch darauf an, wo die Eltern aufwachsen, was sie für ein Feedback bekommen und was eben die Idee auch einfach der Eltern ist, was die Behinderung ist. Ich versuche immer zu sagen, dein Kind ist eben ein Kind mit Rollstuhl und nicht mehr und nicht weniger. Und dieses Kind ist eben ein Junge oder ein Mädchen und nicht ein Neutrum. Also nicht nur das Kind, sondern das Mädchen und der Junge. Und versuche den Eltern auch immer wieder zu zeigen und immer wieder zu sagen, hey, hallo, lasst es doch mal. Also ich hatte einen wunderbaren Workshop in der Schule. Das war total toll. Das war eine Grundschule und die Mütter haben gefragt, wenn ich mein Kind, mein Mädchen, also es war ein Mädchen, wenn ich ihr die Windel wechsle, dann geht sie immer mit der Hand dahin. Wie gehe ich denn damit um? Soll ich sie schnell zumachen und schnell einfach das Ganze ungeschehen machen? Und dann meinte sie, naja, wieso? Sie ist neugierig, sie möchte sich erkunden. Sie möchte wissen, wie sie sich da unten anfühlt, wenn sie schon nicht sehen kann. Und meine Empfehlung war, lass doch das Kind auch einfach mal nackt in einem warmen Raum liegen. Und lass das Kind das machen, was zum Beispiel nicht behinderte Kinder immer machen. Dass sie sich schon mal im Kindergarten ausziehen und sich gegenseitig begucken. Was hast du denn da unten? Oder dass sie sich vor dem Spiegel nackt anschauen. Das machen Kinder einfach. Das wird aber Kindern mit Behinderung und vielleicht sogar den Kindern, die eben auch Windeln oder Vorlagen tragen müssen, oft verwehrt. Sie können es halt nicht. Sie können nicht mal eben sich vor den Spiegel stellen. Und der Mama zu sagen, ich will mal gucken, wie ich da unten aussehe, ist auch immer eine Hemmschwelle.
Das Thema Sexualität kommt ja auch in der Ausstellung recht stark darüber sozusagen. Die Ausstellung selbst heißt anders stark. Sie waren eine der Porträtierten. Was war Ihre Motivation, da mitmachen zu wollen?
Also für mich war das ganz wichtig, einfach zu zeigen, dass mit Behinderung, ich sage bewusst nicht trotz, sondern mit Behinderung, eben ich schön bin, ich auch einfach schöne Facetten habe, ich wahrscheinlich auch viele Blicke habe, die man einfangen kann und viele Ausdrücke und dass ich vielleicht für andere Frauen auch einfach als Rollenmodel mitfungieren kann. Und ich habe mich gerade für diese Fotoaktion für viele provokante Fotos hergegeben, in Anführungsstrichen.
Was war die schönste Rolle, die Sie im Rahmen der Shootings übernehmen durften?
Ich liebe alle meine Bilder. Ich hatte um die 8 Shootings. Natürlich liebe ich sehr mein Ballonbild. Das ist auch das, wo ich auf diesem Fotoband als Titelbild bin. Ich liebe es sehr, aber ich finde alle Bilder sind schön geworden.
Warum wollen Sie provozieren und womit?
Ich will raus aus dieser hilflosen, arme behinderte Frau oder armes behindertes Mädchen, Frau. Da will ich raus. Ich will zeigen, dass ich eine Sexualität habe. Ich will zeigen, dass ich dass ich auch meine Fetische habe. Also ich habe bewusst die Domina gewählt, weil ich mittlerweile aus der Beratung sehr viele Menschen kenne, die zum Beispiel den SM-Fetisch haben. Und wenn dann jemand ankommt und sagt, oh Gott, du lässt dich fesseln oder wie willst du denn bitte schön einen Mann auspeitschen, dann stelle ich mich dann und sage, ja, das ist recht.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, die meisten Reaktionen auf die Bilder waren ja positiv, oder?
Richtig, also eigentlich ist das ganze Projekt ein super schönes Projekt, sodass es immer sehr hoch gelobt worden ist. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Shelter bekommen für die Prostituierte. Was soll denn an einer Prostituierten stark sein? Aber unsere Überlegung war eben damals, gibt es denn Prostituierte im Rollstuhl? Und durch dieses Shooting habe ich ja noch ein bisschen Recherche betrieben. Und es gibt tatsächlich Menschen, die eben den Fetisch Behinderung haben. Und ich habe jetzt auch schon Prostituierte ausfindig gemacht in der Recherche, die eben gerade diesen Fetisch bedienen, bewusst. Ja, dass ich gelesen habe, dass eben gerade diese Frauen auf Monate hinweg ausgebucht sind. Also sehr interessante Entwicklung.
Abschließende Frage noch. Wie schaut es mit der Wahrnehmung von behinderten Frauen in der Gesellschaft aus? Ist das noch immer so, dass die auf ihre Behinderung reduziert werden?
Nein, das glaube ich nicht. Es kommt darauf an, wie ich mich verkaufe. Wenn ich mich, wie gesagt, im kurzen Rock reinhiere, wie meine liebe Freundin, oder eben tief dekoltiert oder tief ausgeschnitten dahinsetze und hinstelle und meine Lippenbetonung und mich schminke und mein Frausein nach außen trage, dann wird durchaus ganz schnell erst ich gesehen und dann erst der Rollstuhl.
Das heißt, ähnlich eigentlich einen Menschen ohne Behinderung, der auch
genau in
der heutigen Zeit ständig darauf gedrillt wird, sich selbst zu vermarkten.
Genau so sehe ich das auch. Und da macht es eben nicht Unterschied, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht. Vielleicht muss ich mich noch ein bisschen mehr betonen, um den Rollstuhl verschwinden zu lassen.
Ich wollte nur mich erkundigen, wie das jetzt für Sie ist im derzeitigen Medienstrom, wie Behinderung da dargestellt wird und wie sie dargestellt werden sollte.
Wir erleben gerade eine Wende in Deutschland. Das Thema Sexualität wird nicht mehr tabuisiert. Es kommt Interesse in die Medien. Also ich erlebe das ja hautnah, weil ich ja eben als Sexualberaterin auch oft angefragt werde. Es gibt immer mehr Reportagen, wo Menschen ja einfach dargestellt werden mit ihrer Sexualität und mit ihren Bedürfnissen und auch mit ihrer ausgelebten Sexualität.
Auch die 28-jährige Petra Strack wurde von Profifotografen in Szene gesetzt. Ihr Eröffnungsreferat widmet die in Bonn lebende Personalistin jedoch den beruflichen Stärken von Menschen mit Behinderung. Petra Strack ist studierte Wirtschaftspsychologin und leitet seit heuer die Personalabteilung der Aktion Mensch. Die Fotoausstellung bildet ihrer Meinung nach den perfekten Rahmen an, um die Potenziale von Arbeitnehmern mit Behinderung aufzuzeigen.
Anders stark ist der Titel des Fotoprojekts, dessen Fotos Sie unten im Foyer vorne wahrscheinlich schon gesehen haben. Und genau um diese andere, diese besondere Stärke, die vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, wo man genauer hinschauen muss, um sie zu sehen und die vielleicht etwas anders ist, als man sie erwartet, um diese Stärke geht es auch in meinem kurzen Impulsvortrag heute. Nämlich um genau zu sein, um die Stärke und die Potenziale von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben. Das mag für manche von Ihnen eine eher ungewöhnliche Verbindung sein. Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird oft eher als Teil der Corporate Social Responsibility und damit bestenfalls als ehrenvolle, schlimmstenfalls als lästige Pflicht wahrgenommen. Wir haben es gerade gehört, ein Sozialprojekt. Ich habe da eine etwas andere Haltung zu. Und ich kann diese Haltung auch damit begründen, dass ich es aus zwei Perspektiven selber kennengelernt habe. Ich bin zum einen selber Wirtschaftspsychologin und Personalleiterin eines mittelständischen Unternehmens. Und zum anderen, wie Sie sehen, selbst betroffen und in meiner Rolle als Personalleiterin eben selbst Führungskraft und habe selber die Erfahrung gemacht, wie es ist, sich als Mensch mit Behinderung im Wirtschaftsleben durchzukämpfen, die Karriereleiter hochzuklettern, auch mit Rollstuhl und wie das funktionieren kann. Und darauf hinzuweisen, dass die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung für Unternehmen auf Dauer einen unternehmerischen Vorteil bedeuten kann und damit einen Wettbewerbsvorteil darstellt. Wie sieht dieser Wettbewerbsvorteil genau aus? Die Studien des Diversity Managements haben in den letzten Jahren sehr viele Erkenntnisse gebracht, wie Menschen effektiv zusammenarbeiten und wie Unternehmen es sicherstellen können, auch in Zeiten des Fachkräftemangels, genug gute und motivierte Mitarbeiter zu finden und einzustellen. Der erste Aspekt, nämlich die effektive Leistung und Arbeit von Menschen in einem Unternehmen, ist der erste Punkt, der für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung spricht. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel geben. Stellen Sie sich den Prototyp des perfekten Mitarbeiters vor. Der ist jung, der hat ein Studium hinter sich, vielleicht ein Ingenieurstudium. Der ist ein Mann, Frauen werden schwanger und gehen dann in die Karenzzeit und sind nicht mehr da. Der ist dynamisch, der ist risikobewusst, der ist ein ganz bestimmter Typ Mensch. Jeder würde ihn einstellen, ich auch. Stellen Sie sich jetzt aber vor, Sie haben ein Team, eine Arbeitsgruppe, die nur aus Menschen mit diesem einen Typus besteht. Alles Männer, alles Ingenieure, alle im selben Alter, todlangweilig zum einen, ja, das ist das eine. Zum anderen werden Sie aber auch feststellen, wenn Sie einer Gruppe von 10 Mitarbeitern genau dieser Art eine komplexe Fragestellung geben, dann werden die Ihnen ziemlich schnell innerhalb weniger Tage eine Lösung liefern können, ja. Aber diese Lösung wird ziemlich schnell Mängel aufweisen. Einfach deswegen, weil alle diese 10 Mitarbeiter denselben Hintergrund haben, dieselben Fragen stellen, dieselben Lösungen wissen, dieselben Antworten geben. Da ist keine Unterschiedlichkeit, keine Diversität. Und deswegen wird die Lösung, die Sie erhalten, ziemlich schnell wieder zurückkommen zu Ihnen und wird zurückgegeben werden, weil sie nicht effektiv ist, weil sie Mängel hat. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, Sie haben wieder ein Team von 10 Leuten. Die Hälfte Frauen, die Hälfte Männer, manche mit Studium, manche mit Ausbildung, manche ohne Ausbildung. Sie haben Menschen jeden Alters dabei. Sie haben ein paar Menschen mit Behinderungen dabei. Sie haben ein paar inländische, Sie haben ein paar ausländische Leute dabei. Eben eine bunte Mischung. Diese Gruppe, die wird länger brauchen, das garantiere ich Ihnen. Die wird nämlich erstmal sich finden müssen. Die wird Auseinandersetzungen haben, weil sie alle verschiedene Hintergründe haben und alle was anderes glauben und meinen und denken und andere Weltbilder haben. Aber gerade deswegen wird auch die Lösung, die sie am Ende präsentiert bekommen, wesentlich besser sein als in der ersten Arbeitsgruppe. Eben weil man sich gestritten hat, weil man andere Fragen gestellt hat, weil man anderer Meinung war und weil man am Ende die Schwachstellen, die erste Lösung hatte, identifiziert hat. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, okay, Frauen beschäftigen, sehe ich ein. Die sind irgendwie weicher, die haben mehr Soft Skills. Kann ich verstehen, warum das einen Mehrwert bringt, Frauen zu beschäftigen. Aber warum eine Menschen mit Behinderung? Das ist doch erstmal ein Nachteil, eine Behinderung. Welchen Vorteil sollte das haben? Wenn Sie einen Menschen mit Behinderung und sein Alltagsleben einmal näher beleuchten, dann hat der sehr viel mehr Aufwand in seinem Leben, um dasselbe zu erreichen. Sie erinnert sich noch an den Prototypen, den jungen dynamischen Ingenieur. Wenn der heute Abend hier entstehen sollen und diese Rede halten sollen, hätte der ein Flugticket gebucht, wäre rübergeflogen, hätte den Vortrag gehalten. Bei mir sah es ganz ein bisschen anders aus. Ich musste meinen kompletten Dienstplan für meinen Assistenten umschmeißen, damit ich die 4 Tage hier hinkommen konnte. Ich musste mit den Bahnhöfen abklären, wo Einstiegshilfen sind an den Bahnhöfen. Um wie viel Uhr sind die verfügbar? Wie kann ich hin und her kommen? Nicht mal eben in Taxi springen, sondern man braucht eine Rampe. Das ist alles sehr viel komplexer. Es ist anspruchsvoller. Und trotzdem hat es alles geklappt. Ich bin heute hier und sogar pünktlich gewesen. Menschen mit Behinderungen haben einfach dadurch, dass ihr Alter komplexer ist, anspruchsvoller ist, sehr oft ein wahnsinnig hohes Organisationstalent. Und das ist eine Fähigkeit, die im Job, die im Beruf wahnsinnig wertvoll ist. Man kann das ganz schön fast als Projektmanagement bezeichnen, wenn es dann in einer Auslandsreise nach Australien oder sonst wohin geht. Und diese Kompetenz, die Menschen mit Behinderung im Alltag erwerben, die ist eben auch im Beruf sehr, sehr wertvoll. Wir sehen das ganz praktisch bei SAP als Beispiel, die zum Beispiel gezielt Autisten einstellen, weil diese eben in der Lage sind, komplexe Programmiercodes zu überprüfen, was keiner von uns, der hier Anwesenden, wahrscheinlich so in dieser Qualität könnte, wie es diese Menschen mit ganz besonderen Fähigkeiten können. Wir leben in einer Zeit, in der es sehr schwierig ist, passende Mitarbeiter, die motiviert sind und die qualifiziert sind, zu finden. Wir sind lange weg aus der Zeit, als nur die Arbeitnehmer sich beworben haben, sondern heutzutage bewerben sich auch Unternehmen um Mitarbeiter. Und in dieser Zeit ist es für ein Unternehmen unglaublich wichtig, den Pool von möglichen Bewerbern, aus dem man dann Leute zum Vorstellungsgespräch einlädt, möglichst groß zu halten. Wenn Sie aber nun eben diese Gruppe, aus der Sie Kandidaten auswählen, möglichst groß halten, da auch die Frauen dazu nehmen, die Immigranten, die schwangeren Frauen, die Auszubildenden, alles Mögliche und eben auch die Menschen mit Behinderung, dann haben Sie eine so große Gruppe, dass die Wahrscheinlichkeit, reine Mathematik, sehr viel größer ist, dass Sie den richtigen Mitarbeiter dabei auch finden können. Und ich hoffe, mit diesen Argumenten konnte ich Sie gut davon überzeugen, dass wir wirklich nicht die soziale Verantwortung bemühen müssen, um Menschen mit Behinderung einzustellen, sondern es lohnt sich für Menschen mit Behinderung und für die Firmen genauso. Vielen Dank.
Von den wirtschaftlichen Potenzialen zurück zu den künstlerischen Inszenierungen. Besucherin Elisabeth Lusbichler ist extra aus Salzburg angereist. Für die Rollstuhlfahrerin bedeuten die Fotos auch eine Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Behinderung.
Was ist denn so der erste Eindruck?
Der erste Eindruck ist ein sehr, sehr positiver. Man hat das Thema Behinderung aus meiner Perspektive heute einmal ganz, ganz neu erleben können, nämlich wirklich aus einer sehr starken Perspektive und einmal nicht das übliche Bild, das man oft sonst so kennt, wo es immer wieder Mitleidsbekundungen gibt und so, sondern auch, dass man als Frau mit Behinderung stark durchs Leben gehen kann. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich mir heute wieder mitnehme.
Wie ist es Ihnen ergangen, wie Sie vor diesen Fotos gestanden sind und sie betrachtet haben? Was geht einem da durch den Kopf?
Es sind einerseits die starken Farben, die sehr gut für sich gesprochen haben, sehr intensive Farben, die verschiedene Emotionen auslösen können, was sie auch gemacht haben. Dann auch immer wieder der Kontrast Rollstuhl und die Darstellungsweise auf den Fotos eben im Kontrast zueinander, was sehr gut gewirkt hat und was einem sicher zum Nachdenken anregt. In Bezug darauf, wie man Menschen mit Behinderungen anders darstellen kann.
Gibt es eine Darstellung, die Sie schon satt haben, wenn Sie über andere nachdenken?
Ja, also ich würde sagen, den armen Behinderten, das arme Hascherl, das ihnen nicht helfen kann. Aus meiner Perspektive sind wir das auf keinen Fall. Denn wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, unseren Alltag nach unseren Wünschen zu gestalten. Und es kommt immer auf die Person drauf an, was sie dann draus machen kann. Und darum bin ich immer jemand, der sich sehr dafür einsetzt, dass man Menschen mit Behinderungen die Möglichkeiten gibt, ihre Wünsche umzusetzen.
Hätten Sie Lust, selbst dann einmal als Model zu fungieren, wenn sich denn später mal die Gelegenheit dazu bietet?
Die Lust wäre auf jeden Fall da, ja. Das wäre einmal ein ganz anderes und neues Betätigungsfeld, aber man sollte ja nie zu irgendwas Nein sagen.
Und welches Motiv würden Sie sich aussuchen? Aus dem Bauchhaus?
Ja. Ja, vielleicht irgendwas mit Rollstuhl und Natur oder so wäre, denke ich, ganz nett, dass man einfach die Normalität der Behinderung an sich stärker in den Vordergrund rutschen kann und einmal wegkommt von diesem Behinderung sei was Außergewöhnliches oder so, sondern einfach stärker in die Richtung, dass es zur Normalität übergeht.
Initiatorin Anastasia Umrick wünscht sich, mit der Ausstellung weiterhin auf Tour zu gehen. Zudem verfolgt sie weitere Projekte, so etwa eine inklusive Modenschau in Hamburg. Die Fotoausstellung »Anders stark« läuft noch bis zum 27. September 2013. Das Foyer der Therme Wien ist täglich geöffnet. Die Öffnungszeiten finden Sie auf www.thermewien.at. Das war Freak Radio für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Josef Heinz.